Er ist Jona, aber von dem haben wir schon eine Kassette. Den können wir überspringen und kommen also zu Micha. Und bevor wir da beginnen, noch ein Wort zu den Anfängen. Ein Wort zu den Anfängen der vier Verse, die wir gesungen haben. Gott erhört uns alle Zeit mit den entsprechenden Ausführungen in den Versen. Und da ist mir eines wichtig geworden, wenn wir an Psalm 22 denken, beginnt nach der Überschrift mit den Worten: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern von meiner Rettung, den Worten meines Gestöhns. Mein Gott, ich rufe des Tages und du antwortest nicht. Und des Nachts und mir wird keine Ruhe. Jetzt haben wir viermal gesungen, Gott erhört uns alle Zeit. Und was gilt jetzt? Habe ich mich jahrzehntelang gefragt, nicht? Diese Spannung in dieser Gebetsgewissheit, bis ich im gleichen Psalm 22 die Antwort fand. Noch einmal Vers 2, mein Gott, ich rufe des Tages und du antwortest nicht. Und des Nachts und mir wird keine Ruhe. Was habe ich betont? Und du antwortest nicht. Antwort für unsere Frage, Vers 24. Denn nicht verachtet hat er, noch verabscheut das Elend des Elenden, noch sein Angesicht vor ihm verborgen. Und als er zu ihm schrie, hörte er. Er hört alle unsere Gebete, alle ohne Ausnahme, jeden Buchstaben. Ob und wann er antwortet, ist eine weitere Frage. Nicht? Jesus bekam keine Antwort. Aber alles, was der Sohn geschrien hat, alle die Worte, Psalm 22, hat der Vater nur zu gut gehört und beherzigt und sich mit dem Sohn identifiziert. Bis zu dem Augenblick, warum hast du mich verlassen? Also, da sind wir wieder aus einer Spannung herausgelöst worden. So Kleinigkeiten, auf die kommt es an. Er hört alle Zeit alles. Wann er antwortet, ob er antwortet, wann er antwortet, das ist die andere Frage. Er antwortet immer ein bisschen zu spät. Jetzt sind alle aufgewacht. Gut, jetzt können wir beginnen. So, Micha. Micha, wer ist wie Jah, Jehova? Vers 1, dieses Gesicht geht am Schluss von Vers 1 über Samaria und Jerusalem. Samaria, Hauptstadt der 10 Stämme, und Jerusalem, Hauptstadt der 2 Stämme. Juda und Benjamin und natürlich Levi in Jerusalem. Jetzt aber weitere Adresse, Vers 2, höret ihr Völker alle, merke auf, du Erde und ihre Fülle, und der Herr Jehova sei zum Zeugen wider euch, der Herr aus seinem heiligen Palast. Also wieder alle Völker, vorerst konzentriert auf Samaria und Jerusalem. Und jetzt ein weiterer Blick auf alle Völker der ganzen Erde und ihre Fülle. Und der Herr Jehova sei zum Zeugen wider euch, jetzt alle Völker der ganzen Erde, aus seinem heiligen Palast. Und jetzt kommt die Blickrichtung wieder auf Samaria und Jerusalem. Denn siehe, Jehova geht aus von seiner Stätte und kommt herab und schreitet einher auf den Höhen der Erde. Und die Berge zerschmelzen unter ihm und die Täler spalten sich wie Wachs vor dem Feuer, wie Wasser ausgegossen am Abhange. Das alles wegen der Übertretung Jakobs und wegen der Sünden des Hauses Israel. Jetzt die Frage, von wem geht die Übertretung Jakobs aus? Ist es nicht Samaria, also die Hauptstadt der 10 Stämme, die mit Israel umschrieben, bezeichnet werden? Und von wem die Höhen? Judas? Ist es nicht Jerusalem? Wir beachten jetzt, da ist eine, wir werden es gleich sehen und verstehen, eine Zwischenbemerkung, eine Einschaltung, zuerst Samaria, Jerusalem. Und jetzt wieder Samaria und Jerusalem. Aber zwischenhinein ein Blick, eine Gerichtsankündigung in Bezug auf alle Nationen und die Begründung dieser Darstellung finden wir im 4. Kapitel, Vers 11. Noch zweiter Teil von Vers 10 ist noch ausgesprochen. Und ihr werdet auf dem Felde wohnen und bis nach Babel kommen. Gedankenstrich. Da selbst wirst du errettet werden. Also in Babel. Also schon wieder die Errettung aus Babel. Da selbst wird Jehova dich aus der Hand deiner Feinde erlösen. Vers 11 jetzt. Und nun haben sich viele Nationen wider dich versammelt, die da sprechen. Sie werde entweiht und unsere Augen mögen an Zion ihre Lust sehen. Wer denkt heute so auf unserer Erde? Ja, genau wie wir gelesen haben, alle Völker der Erde ringsum. Soweit wir sie nicht durch den Geist Gottes eines Besseren belehrt worden sind aus dem prophetischen Wort. Und so haben wir jetzt schon wieder eine Schlagzeile hochaktuellen Inhalts von heute. Und nun haben sich viele Nationen wieder dich versammelt. Ja bitte. Versammelt. Wenn nichts vom Krieg dasteht, dann ist auch nichts zum Krieg. Ne? Sondern sind viele Nationen wieder Israel versammelt. Schon seit dem Zweiten Weltkrieg. Nicht? Je länger, je mehr. Nicht? Und in den letzten Monaten maximal, nicht? Auf dem ganzen Erdrund, ist unsere alte Bibel hochmodern, so langsam. Nicht? Hochaktuell. Und sie sprechen, sie werde entweiht und unsere Augen mögen an Zion ihre Lust sehen, nämlich, dass das vollständig zerstört wird. Das ist die Lust der Feinde Israels, die sich wieder Jerusalem und Israel versammeln. Es kommt ein großes Aber in Vers 12. Aber sie kennen nicht die Gedanken Jehovas und verstehen nicht seinen Ratschluss. Ohne einen Namen zu nennen, wir haben in unserer Mitte einen Schweizer Bürger von Namen. Und der sagt voraus, geht nicht mehr lange, dann ist der Gedanke Israel von unserem Erdboden verschwunden. Da gibt es keinen Staat Israel mehr. Was ist der hier auch angesprochen. Warum? Ausgezeichnet. Aber sie kennen nicht die Gedanken Jehovas, erstens, und verstehen seinen Ratschluss nicht mehr, den er beschlossen hat in Bezug auf Israel und in Bezug auf alle Völker, alle Nationen der ganzen Erde. Ist es eine Gnade heute, wenn man den Ratschluss Gottes verstehen kann und sogar die Gedanken seines Herzens verstehen lernen kann? Wunderbar. Und ich, Halleluja, Halleluja. Ja, also, das geht viel zu lang. Ja, dass wir das, die Gnade haben dürfen, so gewaltig. Denn er hat sie gesammelt, wie man Gaben auf die Tenne sammelt. Mache dich auf und trisch, also die Nationen. Tochter Zion soll dreschen. Vers 14. Nun dränge dich zusammen, Tochter des Gedränges. Man hat eine Belagerung gegen uns gerichtet. Mit dem Stabe schlagen sie den Richter Israels auf den Backen. Persönlich hat sich dieses Wort erfüllt. Vor Pilatus, Jesus vor Pilatus, nicht? Bei der Verhöhnung, ja. Aber prophetisch ist das, was sich die Nationen leisten gegen Israel, ne? Und gegen den Heiligen Gott, nicht? Ein noch schmerzlicheres auf den Backen schlagen, nicht? Was sich Menschen heute leisten gegenüber Gott, nicht? Und Verlästerung des Christus. Und, ja. So, wir kommen zum Anfang zurück. Wir haben jetzt gehört und gesehen, dass Vers 2 und 3 ein Blick ist auf alle Nationen, die jetzt trotzdem Gott zuerst mit Jerusalem und Samaria ins Gericht geht. Ja, das Gericht beginnt am Hause Gottes. Sind aber sofort, nicht? Israel ist ja nicht das Volk der Erde allein, sondern inmitten der Völker, Zentrale der Völker. Und alles, was Gott in Israel macht, betrifft alle Nationen. Nicht? Heute geht alles global, nicht? Rasch, unheimlich, satanisch, lawinenmäßig vor sich. Dann nur noch die Stichworte in Erinnerung an die früheren kleinen Propheten. Vers 7. Und alle ihre gegossenen Bilder werden zerschlagen und alle ihre Hurengeschenke mit Feuer verbrannt werden. Das heißt, oder die Erinnerung, erster kleiner Prophet beginnt, Auftrag, Hosea, Josua, Jesus. Mache dich auf, Menschensohn, und nimm ein Hurenweib. Das haben wir gesehen, nicht? Wer das ist, Christus, Jerusalem, bis zur Hure geworden, die geliebte Stadt. Und der Sohn Gottes ist es, der sich ein Fleisch machen lässt mit Juda. Das nur als Erinnerung. Und jetzt haben wir in Vers 15 vom ersten Kapitel die feine und sofort jetzt vielsagende Stelle. Noch werde ich den Besitznehmer dir bringen, Bewohnerin von Marescha. Bis Adulam werden kommen die Edlen von Israel. Jetzt wissen wir, was das heißt. Ne? Genau wie dort alle, die einen Gläubiger hatten, alle, die ergrimmten Geistes waren, bis und mit Söhnen Belials, alle die 400 Mann, die aus Furcht vor Saul zu David in die Höhle Adulam kamen und dort Zuflucht suchten und in vollkommener Weise fanden. Und Adulam haben wir gelernt, das ist das gleiche wie Gilgal, also ich meine jetzt nicht dem Wortlaut nach, sondern der Bedeutung nach, Gilgal Golgatha. Und Adulam ist genau die Höhle Sheol, da wo David Zuflucht hat vor Saul. Bis Adulam, alle Edlen Israels, denn Gott hat das Auserwählte dem David geschenkte Volk, alle mit negativer Ladung versehen. Als Erstlinge auserwählt, weil es nichts ist in der Welt. Denn die Weisheit der Liebe Gottes liebt es, das zu erwählen, was nichts ist in der Welt, als Erstlinge. Noch einmal die Konsequenz. Ein Auserwählter Gottes zu sein, ist alles andere als eine Ehre. Wollen wir uns mal prüfen, ob wir da Ja sagen können dazu. Bei mir ist gar keine Frage. Das ist für mich die Garantie, dass ich dazu gehöre. Ja. So. Auf dass er das, was etwas ist, noch nach eigener Beurteilung in der seiner Schöpfung. Das, was nichts ist in der Welt, hat Gott auserwählt, um das, was noch etwas ist, zunichte zu machen. Aha. Das heißt, nach Adulam. In Adulam werden einmal alle Edlen antreten, wenn sie von Gott etwas wollen. Es sich bequemen, wie das Lumpengesindel damals, es seien die Gibeoniter oder die Adulamiter. Ja. Da anzutreten. Kommen alle der Reihe nach dran. Bis Adulam werden kommen die Edlen von Israel. Und dann heißt, mache dich kahl und schere dich und so weiter. Dann beachten wir, dass in den folgenden Versen, schon im ersten Kapitel, zweites Kapitel, bis und mit Vers 11, alles Gerichtsansagen sind an Juda und Samaria. Und im zweiten Kapitel, Vers 12, jetzt wollte ich sagen, wie der Blitz aus heiterem Himmel, nein, wie die Sonne plötzlich hervorleuchtet aus dem schwarzen Gewölk. Sammeln werde ich dich, Jakob, ganz sammeln. Versammeln, ja, versammeln werde ich den Überrest Israel. Also zuerst die Verheißung von ganz Israel, ganz. Aber wieder fängt Gott mit einem Überrest an, der dann gleichzeitig der Erstling ist. Das ist das Interessante. Ne? Dass immer der Überrest, den Gott übrig lässt, ist gleichzeitig der Erstling. Versammeln werde ich den Überrest Israels. Ich werde ihn zusammenbringen wie die Schafe von Bozra, wie eine Herde inmitten ihrer trifft. Sie werden lärmen vor Menge der Menschen. Der Durchbrecher zieht herauf vor ihnen her. Sie brechen durch und ziehen durch das Tor und gehen durch dasselbe hinaus. Und ihr König zieht vor ihnen her und Jehova an ihrer Spitze. Wo sind wir jetzt schon? Sind wir schon? Tausendjährige Reich. Blick. Erster Blick. Also, alle Gerichtsansagen, die vorliegen, die kommen zustande, werden durchgeführt. Aber mit den wunderbaren Verfügungsordnungen unseres Gottes, dass je unerträglicher ein Gericht ist und je unheimlicher, umso mehr kürzt er das ab. Zu einem Augenblick, ne, mit seinem Zeitmaß. Ein Augenblick in meinem Zorn und ein Leben in meiner Gnade. Vers Vers 3, Kapitel 3, und ich sprach, höret doch, ihr Häupter Jakobs und ihr Fürsten des Hauses Israel, ist es nicht an euch, das Recht zu kennen? Was habe ich jetzt betont? Recht. Warum? Die Messschnüre Gottes, haben wir gelernt, sind Israel zugeteilt, vorerst. Die Messschnüre werden horizontal gezogen, nach Länge und Breite, um gegenüber allen Nachbarn beim Neubau die Messschnüre, unser Schnur, sogenanntes Schnurgerüst, das alles gesetzmäßig vollzogen wird beim Neubau, Grenzabstände beachtet und so weiter, die Fluchten festgelegt sind vom kommenden Bau, vorerst alles nur mit Schnüren, auf Pfosten und Brettern befestigt. Gott sagt zu Abraham, durchziehe das ganze Land, wir können auch lesen, die ganze Erde, nach seiner Länge und seiner Breite. Messschnüre horizontal, Länge und Breite werden da geordnet, währenddem die Gerechtigkeit Gottes wird verglichen mit dem Senkblei, dass der dreimal heilige höchste Gott bereit ist, in Christus sich herabloten zu lassen, hinab zur Sünde gemacht, da unten bis in den Sheol. Und wir haben gelernt, der Sheol, das Totenreich, ist für unseren Gott die Baugrube, was für unsere Architekten die Baugrube ist, nicht? Und da unten wird der Eckstein zuerst hingelegt. Stimmt's? Wo? An der Baugrube. Da haben sie den Eckstein verworfen und genau dorthin spediert, wo er hingehört, nicht? In die Baugrube, als sie ihn getötet haben und er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod, haben seine Feinde nach dem Ratschluss Gottes, den sie nicht verstehen, nicht? Selber den Eckstein gelegt. So darf der größte Sünder, also der vornehmste Sünder, den wir kennen und der schriftlich festgehalten ist im Worte Gottes, Saul von Tarsus, der kann sagen, so habe ich als weiser Architekt den Grund gelegt. Ist das nicht frech von dem vornehmsten Sünder? Ne? Ah ja, er ist aber auch einer der Schriftgelehrten und Gesetzeskenner und so weiter und so weiter. Und er willigte ein, dass Stephanus gesteinigt wurde und hat geholfen, noch den letzten Rest zu geben, um den Grundeckstein festzulegen da unten. Genau wo er hingehört, vor Gott natürlich. Hat vorerst den Ratschluss Gottes auch nicht verstanden. Und die Gedanken Gottes noch weniger. Aber gerade ihn hat Gott dann hoch erhöht, herausgenommen als besonderes Werkzeug. Also das Recht. Und dann nimmt Micha selbst Stellung, vielleicht Vers 6 noch zur Orientierung. Darum soll euch Nacht werden ohne Gesicht und Finsternis werden ohne Wahrsagung. Und die Sonne wird über den Propheten untergehen, der Tod Jesu Christi, genau nach den Propheten. Wächter, wie weit in der Nacht, wie weit in der Nacht? Ja, der Morgen kommt aber gleich wieder um Nacht. Die Sonne geht wieder unter, das Lamm wird geschlachtet beim Untergang der Sonne. Ja, genau. Vom Holz heruntergeholt beim Untergang der Sonne. Und der Tag über ihnen wird schwarz werden. Jetzt Micha selbst meldet sich zu Wort in Vers 8. Kapitel 3, ich hingegen, ich bin mit Kraft erfüllt durch den Geist Jehovas und mit Recht und Stärke, um Jakob seine Übertretung kundzutun und Israel seine Sünde. Also wieder Recht und Stärke und mit Kraft erfüllt durch den Geist Gottes, der Prophet. In Vers 9 richtet er sich wieder an das Volk. Höret doch dieses, ihr Häupter des Hauses Jakob und ihr Fürsten des Hauses Israel, die ihr das Recht verabscheut und alles gerade könnt. Und so weiter geht's bis ans Ende von Kapitel 3. Und jetzt kommt Kapitel 4. Micha 4. Und es wird geschehen. Wann? Am Ende der Tage. Wir haben gelernt, was heißt das? Am Ende der Tage mit Gottes Maß. Am Ende der 6 Gottestage der 6 Jahrtausende Menschheitsgeschichte vom Fall Adams an bis zum Jahr 2000. Wir leben heute ganz am Ende dieser 6 Tage Gottes, 6000 Jahre Menschheitsgeschichte. Ganz am Ende, ganz am äußersten Ende. Am Ende der Tage wird es geschehen, wie oft heißt das? Am Ende der 6 Gottestage, wo gilt, 6 Tage sollst du arbeiten im Schweiß deines Angesichts unter Fluch und Unsegen und. Sind wir am Ende dieser 6 Tage. Und der Herr redet deutlich mit der ganzen Menschheit, gerade auch durch Israel und alles, was da jetzt sich meldet in unseren Tagen. Da wird es geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses Jehovas feststehen auf dem Gipfel der Berge, als Haupt der Berge, und erhaben sein über die Hügel, also über alle Reiche auf der Erde. Und Völker werden zu ihm strömen, und viele Nationen werden hingehen und sagen, kommt und lasst uns hinaufziehen zum Berge Jehovas, zum Hause des Gottes Jakobs. Also wir merken, jetzt kommt Eröffnung des tausendjährigen Reiches, steht vor uns. Und er wird uns belehren aus seinen Wegen und wir wollen wandeln auf seinen Pfaden, sprechen die Nationen, die dann nach Jerusalem ziehen. Begründung, das große Wort, denn von Zion wird ausgehen das Gesetz, Hebräisch die Tora. Da werden wir gleich im Moment stehen bleiben, damit wir sicher sind, was wir uns da vorzustellen haben, um was es hier geht. Denn von Zion wird ausgehen die Tora und das Wort Jehovas von Jerusalem. Gleiches Zeugnis finden wir in Jesaja 2, Vers 3b genauso. Auch dort lesen wir, denn von Zion wird ausgehen das Gesetz, die Tora und das Wort Jehovas von Jerusalem. Also zwei Zeugen. Und er wird richten zwischen vielen Völkern und so weiter und so weiter. Kein Krieg mehr. Vers 4, und sie werden sitzen, ein jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum. Weinberg Gottes ist das ganze Haus Israel. Und der Weinstock ist Christus selber und der Weinstock und seinem Feigenbaum, das ist Juda. Ich darf hier nicht stehen bleiben. Ein Feigenbaum gepflanzt inmitten des Weinbergs. Gleichnis Jesu. Der Weinberg ist das Ganze aus Israel und der den Weinberg beherrschende Feigenbaum ist der Stamm Juda. Wenn ihr den Feigenbaum wieder seht, gepflanzt im Land, dann wisst ihr von selbst, indem ihr das geschehen seht, ein Staat Israel heute besteht vielleicht aus 95% vorläufig Juden. So. Wie es war in den Tagen Jesu, denn die 10 Stämme sind da nicht wieder zurückgekehrt aus der assyrischen Gefangenschaft bis heute. Nicht. Aber Gott ist im Begriff, das alles jetzt zu ordnen, dass die zurückkommen, denn die 144.000 sind ja je 12.000 aus allen 12 Stämmen. Da sind die 10 Stämme ja selbstverständlich auch wieder dabei. Also, Weinstock, Weinberg und Christus und unter seinem Feigenbaum, Juda. Und niemand wird sie aufschrecken, denn der Mund Jehovas, der Heerscharen, hat geredet. Warum hier wieder der Herr der Heerscharen? Weil, wir gleich sehen, im tausendjährigen Reich die Heere der Engel, die heiligen Engel mit ihren Heeren dann die Situation beherrschen aus der unsichtbaren Welt, also nach ihren Möglichkeiten segnen, beherrschen. Und zwar wie? Vers 5. Denn alle Völker werden wandeln, ein jedes im Namen seines Gottes. Und zwar, schade, dass ich das Hebräisch nicht hier habe, ich habe nachgeguckt, ein jeder im Namen seines, nicht Elohim, sondern El. Ich habe gesagt, ihr seid Götter. Ja, alle, die vielen Elohim. Und konsequent spricht Gott nachher in den Psalmen die einzelnen dieser Herrschaften als El an. Du, Israel, brauchst dich nicht zu bücken vor einem El der Nationen. Alle die Engelfürsten, die Gott über die Nationen gesetzt hat, als verantwortliche Chef vorerst, hat er zu Göttern dieser Nationen erhoben. Nicht wahr? Und die haben dann die entsprechenden Religionen eingeführt, nicht? Und deshalb sind diese Weltreligionen von solcher Wucht und Ausdauer und übertreffen ja, was die Treue der betreffenden Zugehörigen, nicht? Betrifft, noch die Christenheit. Nicht? Also, ich habe nicht gesagt, die Christen, nicht, nicht die, die wirklich Gottes Kindschaft besitzen. Denn alle Völker werden wandeln in Jesus im Namen seines Gottes, wir aber werden wandeln im Namen Jehovas, unseres Gottes. Ja. Denn der wirkliche Gott und Vater, der himmlische Majestäten zu Göttern erhoben hat und zu Söhnen des Höchsten, Psalm 82, erklärt immer wieder, ich bin der Gott der Götter. Was es heißt, der Herr der Herren und der König der Könige, das wissen wir, was das bedeutet. Das wissen wir auch, wenn er sagt, ich bin der Gott der Götter. Er ist der einzig wahrhaftige Gott. Hat aber in seiner Großzügigkeit und Weitherzigkeit, ja, so himmlische Majestäten in dieser, ja, dem Namen nach, nicht, und der Vollmacht nach vor allem, nicht, in die Stellung von Göttern erhoben, dass jeder als Gott antreten kann, in dem Machtbereich auf der Erde und im Weltall, den Gott ihnen zugeteilt hat. Und weil es so ist bis heute, und er ist der Chef von diesen allen bis heute, der Gott und Fürst dieses bösen Zeitalters namens Satan, Teufel, den nennt Gott heute noch Theos, genau der Name Gott. Unser Gott heißt Theos. Und unser Gott ist dem Erzfeind gegenüber bis heute treu und erklärt ihm immer noch das, zu was er ihn eingesetzt hat. Der Gott und Fürst, Fürst ist der zweitletzte Titel, ich darf hier nicht stehen bleiben, den Gott zu vergeben hat, steht über dem Begriff Könige und Thron, Fürst, also nicht Fürst von Liechtenstein und Monaco etwa, nicht, ja nicht, das hineinlegen, denn alle Völker werden wandeln, ein jedes im Namen seines Gottes, wir aber werden wandeln im Namen Jehovas, unseres Gottes. Denn Gott, der Höchste, der einzig wahrhaftige Gott, hat sich wieder des elendesten, schwächsten, ja, und halsstarksten, ungläubigsten, widerspenstigen, hartnäckigsten Völkleins zuerst erbarmt. Ja. Und wenn es heißt, wenn wir lesen, keine anderen Götter, Elohim, brauchst du neben mir zu haben. Erstes Gebot. Da hat das halsstarrige Völklein nicht gespurt. Auch den Rat des Gottes nicht verstanden. Wir haben gleich nach den wunderbaren Tempel und Einrichtungen der Nationen geschaut, nicht das kleine Völklein da. Nicht? Ägypten, die Prachtbauten und die Götter und die Zauberer und so weiter, großartig. Da sind da wir Kleinviehhirten, das sind ja gar nichts. Nicht? Also das ist da wunderbar und großartig. Alles das ringsum, nicht? Und sagt Gott, ja, gerade deshalb habe ich, der einzig wahrhaftige Gott, dich erwählt und bis zu mir gezogen. Also du brauchst dich nicht mehr zu beugen vor irgendeinem dieser Götter. Das ist eine Verheißung. Nicht? Und so dürfen wir das Gesetz zu lesen beginnen. In Christo Jesus. Ja, und wie funktioniert das jetzt im tausendjährigen Reich? Alle die bisherigen Götter, die über die Menschen geherrscht haben auf der Erde, zum Unsegen, nicht? Weil sie immer das Angesicht des gesetzlosen Satans angeguckt haben, wenn sie irgendeine Entscheidung getroffen haben. Die sind alle dem Gericht verfallen, wenn Christus kommt und den Satan gefangen setzt und alle Dämonie beseitigt. Und anstelle dieser bisherigen Hoheiten, Götter und Söhne des Höchsten, wie Gott sie selber nannte, die jetzt dem Gericht verfallen und abgeführt, gefangen geführt gesetzt sind, an ihrer Stelle hat Gott jetzt heilige Engel eingesetzt im tausendjährigen Reich über die Nationen, über alle Völker der Erde. Einer ist, der bleibt, und der heißt Michael und ist der Engelfürst, den Gott als verantwortlichen Chef gerade über sein elendestes Völklein gesetzt hat und als Gott erklärt hat, beim Auszug aus Ägypten, gemäß den Zusicherungen der Väter, Abraham, Isaac und Jakob, als Gott erklärt hat, ich konstruiere das jetzt wie folgt, Michael, ab heute übernehme ich persönlich die direkte Führung des Volkes, das ich dir anvertraut habe. Was macht Michael? Der einzige von allen, ne, klagt Gabriel dem Daniel. Ne? Kein einziger unter ihnen, weißt du, als nur Michael. Ne? Michael ist einer der ersten dieser Fürsten über die Völker. Und wenn er einer der ersten ist, dann gibt es mehrere Erste, nicht wahr? Und wenn es mehrere Erste gibt, hat das was als Voraussetzung? Dass es noch mehrere Nicht-Erste geben muss, nicht wahr? Und zusammen haben wir dann die 70 Nationen mit ihren Göttern, nicht wahr? Ja, ja. Also, im tausendjährigen Reich sind jetzt Engel, heilige Engel, und zwar was für Engel? Ich kann ja nur aussprechen, Dinge, wie ich sie sehe, nicht? Ja. Für mich ganz klar, nicht? Ausgerechnet die heiligen Engel, die heilige Engelgruppe, die damals die Ehre hatte, die Anträge zum Gesetz zu stellen, die Gott geprüft und dann genehmigt hat. Also mit einem Wort, es sind die Engel, die damals die Ehre hatten von Gott, gesetzgebende Behörde zu sein. Denen gibt Gott jetzt im tausendjährigen Reich letzte Gelegenheit, unter günstigsten Vorbedingungen noch einmal zu versuchen, ob ihr Gesetz vielleicht so ein positives Ziel erreichen könnte. Günstigste Vorbedingungen. Jede Macht der Bosheit ist ausgeschaltet. Soziale, ideale Verhältnisse. Nicht? Jeder unter Weinstock und Feigenbaum. Nicht? Und, was da alles steht. Ja. Muss keiner stehlen, weil er Hunger hat? Muss keiner die Ehe brechen, weil er keine Frau hat? Und keine Frau, weil sie keinen Mann hat? Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Alles in überfließender, fließender Herrlichkeit. Aber das Gesetz, na, was sagt denn das? Genau. Zacharia, was ist? Erste Kapitel Zacharia. Eine fliegende Rolle, bei Luther wird das eine Bannbulle sein, geht morgen für morgen von Jerusalem aus im tausendjährigen Reich. Und jeder, der tags zuvor gestohlen hat oder falsches Zeugnis ausgesprochen hat, und da braucht es genauso wenig, der kommt um, der stirbt. Am anderen Tag lebte er nicht mehr. Und sein Leichnam wird jetzt ins Tal Hinnom, das ist die Gehenna, gelegt zum Abscheu von allen, ne? Ja. Wo der Wurm nicht stirbt, ja. Für die 1000 Jahre und das Feuer nicht erlöscht für die 1000 Jahre. Und von Sabbat zu Sabbat, von Neumond zu Neumond, müssen immer gruppenweise von überall her Menschen kommen, um das schreckliche Schauspiel anzusehen. Zu welchem Zweck diese Anordnung? Ja. Entschuldigt, wenn ich versucht bin zu sagen, damit das tausendjährige Reich überhaupt tausend Jahre noch dauern kann. Wäre diese schreckliche Verfügung nicht da, nicht? Und es gingen ihnen alle so gut, so gut, so gut. Ist da, wäre da eine Gefahr des Abfalls vor der Zeit? Das wissen wir ja alles nur zu gut, nicht? Denn die Massen der Nutznießer vom tausendjährigen Reich, die sind ja Fleisch. Der Heilige Geist ist dort nur ausgegossen, was die Massen der Gesegneten und Schönhabenden betrifft. Ist der Heilige Geist ausgegossen über alles Fleisch. Das ist nicht innewohnend, das ist keine Neuschöpfung, keine neue Kreatur. Gewaltige Situation. So steht geschrieben und so wird es geschehen. Und dann macht Gott bei diesem Zustand, wo die ganze Erde sein wird wie Eden, der Garten Gottes, wieder die Probe, indem er die alte Schlange am Ende hereinlässt. Das wollen wir sehen, meine Herren, ne? Ob die Sache jetzt stichhaltig ist, gegründet ist und und eine Katastrophe weltweit kommt zustande, wie die Welt noch nie gesehen hat. Hat Gott die letzte Darstellung gegeben, damit von diesem Gesetz niemand mehr etwas wissen will. Aber es hat viel gebraucht. Ne? Und unser Gott lässt sich Zeit und hat Geduld und ist langmütig. Ne? Aber ja, das muss ich auch noch jetzt sagen. Das bedeutet natürlich maximale Demütigung dieser Engel. Klar. Aber was hat Gott im Sinn, wenn er demütigt? Ne? Dann macht er groß und reich. Ne? Und dann erklärt er ihnen das durch uns. Hau. Arthur, pass auf, was sagst du? Erklärt er ihnen das durch uns, die Gemeinde, was denn? Was seine buntfarbige Weisheit in Christo auf Golgatha auch für sie vollbracht hat, nämlich, dass jetzt die gleichen bis jetzt tötenden Buchstaben des Gesetzes aufgrund von Golgatha und durch den Geist der Liebe Gottes, bleibt alles die Buchstaben, wie sie sind. Nur,
bitte Kassette wenden.
Alles die Buchstaben, wie sie sind. Nur, wie Christus gekreuzigt, gestorben, begraben, auch alles, das ganze Gesetz, aber auch wie Christus lebendig gemacht. Aber wir wissen, schreibt Paulus, das Gesetz von Gott aus gesehen, sonst hätte er es überhaupt nicht genehmigt zur Durchführung, ist geistlich. Ich aber bin fleischlich, schreibt Paulus, unter die Sünde verbaut. Mich kann das Gesetz nur töten und umbringen und verdammen, für immer, ne? Ohne Hoffnung. Stehen bleibt, durch uns gibt ja Gott den Fürstentümern und den Gewalten, ne? Ob links oder rechts, ne? Kund die verborgene, buntfarbige, mannigfaltige Weisheit Gottes. Sodass dann eines Tages dieses tötende Gesetz und alles verfluchende und tötende Gesetz durch die Auferstehung Jesu Christi in verklärter Herrlichkeit dasteht. Die gleichen Buchstaben. Und dann sind alle Flüche in Segen verwandelt und jedes vernichtende Urteil in Auferstehung und. Da haben wir hier auch schon Gelegenheit gehabt, die primitivsten und wunderbarsten Beispiele zu hören. Nicht? Noch schnell, verflucht ist jedermann, der am Holz hängt. So. Unbarmherzige Verfügung. So. Ja. Was macht Gott? Sagt Gott. Ja. Ich bin der Mann. Nicht? Gott war in Christo und versöhnte das Weltall mit sich selbst. Auf welchem Weg? Nicht? Jetzt lässt er sich in Christo an Flurholz hängen, gibt dem Gesetz Recht, ja, weil er sich zur Sünde hat machen lassen vorher. Also ihr dürft mich jetzt an Flurholz hängen, so. Und jetzt hängt nach dem unbarmherzigen Gesetz des Buchstaben, hängt ein Mann am Holz, am Flurholz. Und in dem Moment ist dieser unbarmherzigste Fluch verwandelt in die Grundlage der Versöhnung einer nach dem Gesetz in alle Unendlichkeit verfluchten Sätze. Verdammten Sätze. Ja. Ist das eine Weisheit? Ja. Hat die Liebe Gottes eine Erlösung erfunden? Ist die Liebe Gottes auch ein bisschen erfinderisch? Nicht? Dass dem Gesetz Unmögliche, nämlich dass aus dem Fluch je wieder einer herauskommen kann, nicht? Und so weiter. Aus dem Fluch Segen, aus dem Tod Leben, aus der Unreinigkeit Heiligkeit und alles das von einem Augenblick zum anders geschehen kann. Nicht? Denn das wird vollständig unmöglich. Macht Gott in einem Augenblick. Deshalb sind ja wir alle Zeuge. So, und jetzt ist 2:50. Und wir sind in Kapitel 4 und können jetzt wieder hier vergleichen, was hat Gott uns geschenkt. Was hat er uns geschenkt? Aber. Halleluja. Alles geschenkt. Ohne Bedingung. Sonst kein Geschenk mehr. Sonst ist Gnade nicht mehr Gnade. Kapitel 4 wir haben noch gehört von einer Belagerung. Kennt das der Prophet Zacharia auch? Dass an einer Belagerung Jerusalems herum gebastelt wird und dass das noch zustande kommt. Ja. Erstes Geschehen, wo Gott dann vor aller Welt Augen gewaltig eingreifen wird. Und dann Kapitel 5 beginnt: Und du, Bethlehem Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ausgänge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Und das Aussagen. Und dann, jetzt wieder prophetisch aus Israel, dann, wenn Zion gleich einer Gebärenden da sein wird, die orthodoxen Juden, die sagen, wir leben jetzt in der Zeit des Endes, den Geburtswehen des Messias. Eine Stelle hier, die dafür spricht. Darum wird er sie dahingeben, bis zur Zeit, da eine Gebärende geboren hat, persönlich Jesus Christus, aber prophetisch wieder, und der Rest seiner Brüder wird zurückkehren samt den Söhnen Israel. Der Rest seiner Brüder sind die Juden, nicht? Und dann samt den Söhnen Israels. Vers 6, und der Überrest Jakobs wird inmitten vieler Völker sein, wie ein Tau von Jehova, wie Regenschauer auf das Kraut, der nicht auf Menschen wartet und nicht auf Menschenkinder hart. Also schenkt Gott dann einfach. Israel wird es noch sein, und wir haben ja gelernt, noch vor der großen Drangsal, wie der Tau des Himmels für die Nationen, also die 7 fetten Jahre, um das andere Stichwort zu nennen, wie ich es sehe. Und jetzt das wunderbare Wort, Kapitel 6, Vers 5. Mein Volk, gedenke doch, was Balak, der König von Moab, beratschlagt und was Bileam, der Sohn Beors, ihm geantwortet hat. Gedenke dessen, was von Sittim Sittim bis Gilgal geschah. Wir haben gelernt, Sittim heißt auf Deutsch Akazie oder Akazienholz. Und Sittim, das Akazienholz, der ist identisch vom Geiste Gottes abgestempelt als Bild der Sünde. Akazie, Sittim. Und die Söhne Israels lagerten im Tale Sittim, Akazientale, und hurten mit den Töchtern der Nationen ringsum. So. Und Israel, so geht es weiter, blieb in Sittim, also Dauerzustand. Und dann kommt das gewaltige Gericht, das Gott dann verfügt hat. So. Also das ist Sittim. Ne? Neue Zürcher Zeitung, während dem Zweiten Weltkrieg, Riesenholzstoß, verbrennendes Böck im Frühjahrsfest, sechs Leuten mit Sozial-Volksrecht reklamiert. Das hat ja guten Kaffee und warme Suppen gegeben, anstatt da so ein Zigeunerfest oder Indianerfest oder weiß was zu feiern. Mit Antwort der Zürcher Zeitung: Braucht keine sich Mühe zu geben, da zu meckern, denn sie haben ausgerechnet nur Akazienholz verwendet, für den ganzen Haufen, nur Akazienholz. Und begründen wie folgt: Ist doch das Akazienholz unter der Kategorie der Abfallholze die schlechteste Sorte. Stimmt? Mit den Heiligen, Gläubigen. Ja, ja. Ja, warum ihrum jetzt hier? Das ausgezeichnetste Akazienholz war der Saul von Tarsus. Vornehmstes Akazienholz. Das heißt maximal. Maximal gegen Gott angetreten. Akazienholz. Was hat denn der Geist Gottes für sein Heiligtum durch Mose erstellt und seine Künstler als Tragelement bestimmt? Ja, wenn wir jetzt am Akazienholz sind, ist die Antwort ja nicht schwer. Alle Pfosten und Säulen und Riegel und Bretter und Blöcke und was da alles Tragelemente sind. Und aus was für Tragmaterial ist denn im Allerheiligsten die Bundeslade? Ja, ist auch nicht schwer. Akazienholz. Ja. Na, so etwas. Was hat denn Akazienholz jetzt da zu suchen? Nicht? Im Allerheiligsten und im Heiligtum und der alle Tragelemente da bei der Hütte Gottes unter den Menschen. Ja, woher kommen wir denn, liebe Geschwister? Wir kamen nicht als heilige Engel da, ja, von der gesetzgebenden Behördeseite her, nicht? Sondern wir kamen gerade von denen, die von diesem Gesetz alle siebenmal verflucht werden mussten, um unsere Sünde willen. Ja, bitte, aber sind wir so, werden wir so aufgebaut im heiligen Tempel im Herrn, in der Behausung Gottes im Geist, wie wir da dahergelaufen gekommen sind? Ne? Wurden doch keine Akazienbäume gebraucht, sondern die mussten zuerst gefällt werden. Ne? Die Axt an die Wurzel gelegt. Und wie der Baum fällt, so bleibt er liegen. Ne? Zuerst sagt Salomo in seiner Weisheit, große salomonische Weisheit, wie der Baum fällt, bleibt er liegen. Ne? Ja, aber was das heißt, geistlicherweise, nicht so. Und dann, wenn sich jemand dieses daliegenden baugefällten Baumes erbarmt, nicht, und den nach Hause nimmt und zurechthobelt, nicht, und Baustücke daraus macht, also was, erst wann wird das Akazienholz mitverwendet? Erst wenn es erstorben ist, nicht, wie Christus gestorben ist, nicht. Und dann wird zurechtgehobelt, zurechtgerichtet und dann wird aufgerichtet, das ist die Auferstehung dann, die Auferstehung des Leibes, des alten Menschen, in Neuheit des Geistes. Ja, und jetzt, was hat das für einen Sinn? Muss Gott denn diesen Akazienhölzern, ne? Ja, weil sie punkto Sünde an erster Stelle vor ihm erfunden worden sind, muss Gott denn denen viel vergeben? Also jetzt müssen wir eigentlich alle eins, zwei, drei Ja sagen. Wieder. Sehr viel vergeben. Sehr viel vergeben. Aber was hat das für einen Vorteil? Wem viel vergeben ist, der ist fähig, was? Wie viel zu tragen und zu ertragen? Alles. Hat Gott sich getäuscht, dass er Akazienholz gewählt hat, als Drahtelement in seinem Haus? Was natürlich für Bibelkritiker so ein gefundenes Fressen ist, da solche Dinge dann anzuführen und sagen, da haben wir es, da haben wir es, und das soll Gottes Wort sein. Ja, ja, gerade da, gerade so. Umso mehr ist es Gottes Wort. Ha. Eine kleine Klage, also, was heißt das? Gedenke, was geschehen ist von Gilgal, von Akazia, von Sittim bis Gilgal, das heißt Golgatha. Warum bekam der Ort den Namen Gilgal? Weil dort, über den Jordan eben geschritten, befahl Gott Beschneidung alles Menschlichen, weil sie unterwegs nicht beschnitten worden sind. Und der Ort wurde deshalb Gilgal genannt, weil das heißt Abwälzung der Schande Ägyptens und von Sittim. Abwälzung der Schande, was heißt das für uns? Abwälzen auf den Gott die ganze Sünde der Welt gewälzt hat. Auf Golgatha, auf den Gekreuzigten. Das ist Gilgal, Golgatha. Also, wir sollen nie vergessen, woher wir kommen. Ne? Damit wir schön da unten bleiben. Ne? Bei allen hohen Erkenntnissen schön da unten bleiben. Gedenke, was geschehen ist von Sittim, Akazienholz bis Golgatha. Wir sind die Klage Gottes in Kapitel 7, Vers, das ist noch Vers 1. Wehe mir, denn mir ist es wie bei der Obstlese, wie bei der Nachlese der Weinernte, keine Traube zu essen und jetzt keine Frühfeige, die meine Seele begehrt. Aha. Als den Herrn Jesus gehungert hat, wieder er persönlich zuerst, ne, sieht er von Weitem einen Feigenbaum mit vollem Blätterschmuck und dann wusste er, wenn der gesund ist, dann hat er jetzt Frühfeigen. Ne. Vor der Feigenernte, die ist erst 2 Monate später, die Massen der Feigen. So habe ich es jetzt erlebt bei meinen Feigenbäumchen, das ich geschenkt bekommen habe. Gleich am Anfang, wie die Blätter waren noch nicht da, schon kleine Feigen. Das gab die Frühfeigen, die sind dann abgefallen, das war bei mir in unserem Klima. Und jetzt sind etwa 30 Feigen da an meinem Feigenbäumchen, aber die werden leider nicht reif. Naja, erstens. Das nur von Mittag bis Abend, gelegentlich mal ein bisschen Sonne. Ne? Aber ich freue mich gleich wohl an den Feigenbaum schon. Ne? Ist noch ganz Zeit dazu, dass ein Feigenbaum irgendwie da existiert. So, keine Frühfeige. Ne? Also die Seele Jesu begehrt, Gott begehrt. Was heißt das? Und wirklich Wiedergeburt in Israel, aus Juda, Feige, ne? Juda, Feige. So, wir sind am Ende. Und beachten nur noch Vers zu lesen, wer jetzt von Vers 11 ab, dem 7. Kapitel, ein Tag kommt, um deine Mauern aufzubauen, an jenem Tage wird die Schranke entfernt werden und so weiter und so weiter. Vers 14, weide dein Volk mit deinem Stabe, die Herde deines Erbteils. Die abgesondert wohnt, die Walde inmitten des Karmel. Lass sie weiden in Basan und Gilead. Das heißt, Golanhöhe ist Basan und Gilead ist Jordanien. Wie in den Tagen, dass du sie aus dem Lande Ägypten zogest, werde ich es Wunder sehen lassen. Also was hat der heutige Staat Israel für eine Verheißung hier? Ganz genau. Hat Israel Wunder erlebt, als er sie aus Ägypten geführt hat? In Ägypten selbst zuerst und dann unterwegs am laufenden Band. Und so wird Gott mit dem gegenwärtigen Staat jetzt weiter verfahren. Werde ich sie Wunder sehen lassen. Und jetzt Die Nationen werden es sehen und beschämt werden über all ihre Macht. Sie werden die Hand auf den Mund legen, ihre Ohren werden taub werden, sie werden Staub lecken wie die Schlange, sie werden hervorzittern aus ihren Schlössern, sie werden sich bebend wenden zu Jehova, unserem Gott, und vor dir sich fürchten. Jetzt die letzten Verse, abschließend, wunderbar. Wer ist ein Gott wie du, Micha? Der Name. Der die Ungerechtigkeit vergibt und die Übertretung des Überrestes seines Erbteils übersieht. Rechnet ihnen gar nicht zu, weder Böses noch Übertretungen, haben wir gelernt. Wenn Israel zugerechnet wird und da Sühne verlangt wird, aber ja nicht aus dem Herzen Gottes, nicht? Das sind nur von Gott genehmigte Anträge dieser heiligen Engel. Müssen wir mal ganz klar sehen, damit wir nicht Dinge ins Herz unseres Gottes projizieren, die da gar nicht vorhanden sind, und nicht in völliger Freimütigkeit unserem Herrn begegnen können. Also, er behält seinen Zorn auch nicht auf immer, denn er hat Gefallen an Güte. Er wird sich unser wieder erbarmen, wird unsere Ungerechtigkeiten niedertreten, und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Du wirst an Jakob Wahrheit, an Abraham Güte erweisen, die du von den Tagen der Vorzeit her unseren Vätern geschworen hast. Das bedeutet das Ende jeden Widerspruchs, auch des Widerspruchs aller Frommen, die nicht sehen können, dass das letzte Wort Gottes heißt und die Barmherzigkeit, auch hier, rühmt sich nicht wieder das Gericht, sondern rühmt sich des Gerichtes. Denn dort kann Gott seine Barmherzigkeit noch viel größer offenbar werden lassen. Halleluja, Amen.
Weiteres Band leer.